Hello and welcome back to Screenlights, your favorite movie and a series podcast.
Very favorite, number one.
Favorite. Very famous, also.
Super famous.
Of course. That's where the screen talks happen. In this
yes,
case,
they do. And FYI, we're going to be bilingual from now on. So all the haters that just want to hear German, you can switch off.
Aber manchmal reden wir auch Deutsch dazwischen. Das ist ganz schwierig. Niemand wird das im Ganzen verstehen können. Ja, aber apropos Deutsch. Wir sind auch deutsch und multilingual unterwegs mit der ersten Serie, die wir jetzt vorstellen, die quasi so quasi das alles all das verkörpert, was Netflix sein will, nämlich ein globaler, internationaler Dienst, wo
Markt
multilingual parliert wird und jeder kann quasi
über verschiedene Jahrhunderte oder so.
Genau, wir sind in 1899 und das ist jetzt kein weiteres Yellowstone-Prequel, weil die haben auch irgendwie alle Jahreszahlen als Titel, sondern es ist die neue Show von den Tag machen.
Mhm. Wie heißen die denn?
Ja, das würde ich ganz sagen. Jantje Friese und Baran Bo-Odar.
Genau, ja. Er ist der Regisseur und sie schreibt glaube ich. Genau. Genau. Also ein Couple, ein Oh, Directors Couple, glaube ich.
Ja, beruflich, privat
weiß privat ich auch, ja.
Das ist wieder deine Domäne, du kannst dich genau.
Dann I did my research on this one. Ja.
Super, ja.
Genau.
Genau, und ich glaube, sie haben bei Dark auch so gearbeitet. Dark war auch die erste deutsche Netflix-Serie und auch bei weitem die beliebteste, bekannteste, erfolgreichste. Mhm. Ja, und danach kam auch, glaube ich, deutsches Netflix. Dann ging es wieder sehr in die Richtung ZDF-Abendkrimi oft, also ich will nichts Böses sagen, aber Dark finde ich schon, also bin ein Dark-Ultra-Fan. Ja. Ich war von vorne bis hinten völlig überzeugt, weil es so ein wahnsinniges Experiment war und das dann aber auch noch gelandet wurde, dass dann auch noch was auf den Boden kam am Ende und niemand wusste wie, nachdem vorher auch Geschichten über Geheimnisse aufeinander gestülpt wurden. Und dann war die Lösung ganz plausibel und sogar fast emotional befriedigend. Hätte man nicht gedacht, also bei diesen Mystery-Sachen ist normalerweise immer der Build-up viel interessanter als die Lösung. Und da war es irgendwie beides.
Ich kann nichts dazu sagen, ich höre dir fasziniert zu. Ich habe zwei Folgen gesehen. Und es war mir dann einfach zu sehr sozusagen, wie war das damals in den 60er Jahren, wenn die Beatles deutsche Songs gesungen haben oder umgekehrt, wenn man so einen deutschen mag, dass dann einfach so nach dieser ganzen, nach dem Stranger Things Hype, dass man sagt, wir machen jetzt eine europäische Stranger Things. Und das war, ich bin mir sicher, dass es dann, du schüttelst schon den Finger oder den Kopf, nein, ich bin mir sicher, ich will ja nicht sagen, dass sich das dann mit der Zeit dann auch verändert hat und so und dass es gar nicht in die Richtung gegangen ist. Aber gerade die ersten zwei haben es sehr hart gehittet, muss ich sagen. Also diese 80er Jahre, die Kinder, irgendwas im Wald passiert, Mystery, da. Okay.
Das war wirklich nur ein Aufhänger. Weil
manchmal ist der Aufhänger dann auch einfach schon zu viel.
Ich kann jetzt also, erzählen, was die ganze Geschichte ist, weil da würden wir noch in 4 Stunden da sitzen. Aber es gibt dann halt wirklich, glaube ich, 5 oder 6 Timelines in 2 verschiedenen Universen. Mhm. Also die 80s... In der einen Ebene war es wirklich nur der Einstieg in das Ganze. Mhm. Und jetzt sind wir auch schon bei 1899, weil das fängt auch ähnlich reduziert an mit einem Migrantenschiff, das im Jahr 1899
von London nach New York, oder?
Übersetzt. Genau. Und das ist halt quasi alle Decks, halt erste Klasse, Unterdeck.
Der Classics.
Ja.
Und, all the tropes.
Genau. Und es ist ein klassisches Dampfschiff und es gehört derselben Firma von einem anderen Dampfschiff, das dann quasi verschwunden ist vor einiger Zeit. Und
Guess what?
They're gonna get in trouble too.
Genau. Guess what? Sie müssen dieses Geisterschiff dann plötzlich finden oder retten.
Sie finden sie auch.
Sie finden es, ja. Also das Geisterschiff meldet sich oder sie bekommen,
genau, sie bekommen eine
Nachricht, dass also die Koordinaten, wo sie das Schiff finden können. Und dann passiert natürlich...
Also ich glaube, man kann... Das Spoiler-Territorium ist jetzt schwierig, weil ich glaube, es wurde noch nicht ausgestrahlt zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt erzählen.
Aber man kann ganz sicher sagen, ganz, weil das lässt sich so leicht zusammenfassen, finde ich, worum es geht, die Prämisse. Ja. Einfach, ich habe aufgeschrieben, Lost trifft auf Shutter Island, auf Event Horizon, Solaris und Titanic natürlich. Also es geht einfach darum, dass dieses Schiff, dieses Geisterschiff, also das verschwunden ist, das seltsame, ja, wer Solaris gesehen hat oder Event Horizon, weiß ich, was ich meine. Das ist jetzt genug gespoilert, glaube ich, ja. Also es passiert, shit goes down halt, ne? Und
Also ich muss da jetzt nur einbringen, das, was jetzt so von Dark die Lösung war, weil das ist eigentlich dann alles ein Experiment, war ein wissenschaftliches. Und lame. In die Richtung geht es dann auch wahrscheinlich auch in der Serie.
Ganz bestimmt.
Also ich, soweit ich das geschaut habe, wir hatten nicht alle Screener, dann, geht es dann schon in die Richtung. Und es geht dann halt, es gibt halt wieder, ach, man weiß gar nicht, was man sagen kann, es gibt dann halt wieder so einen Tunnel, ein Raumzeit-Kontinuum-Tunnel und es ist halt wirklich wahnsinnig reißbreithaft gemacht. Also
ja.
Aber ich habe da eine gewisse Sympathie dafür. Das ist,
aber ganz ehrlich, wenn man alle diese Serien jetzt gesehen hat oder Filme, so wie, also gerade sowas wie Lost, kann man wirklich, und das ist jetzt nicht so lange her, kann man wirklich, also ich habe jetzt nicht alle Folgen gesehen, aber die ersten zwei, mit diesem Auge anfangen und mit dem Wake-up, das ist so Lost, das ist einfach schon so.
Fängt jede Folge genauso an mit Wake-up.
Ja, genau, ja. Und mit diesem Auge. Und das ist einfach, das ist over, das war toll bei Lost und man kann das vielleicht einmal referenzen, aber nicht in einer Serie, die so ähnlich ist, wo es so etwas wie eine Dharma Initiative gibt, die halt jetzt ein anderes Symbol hat oder sowas. Ja? Also all diese Dinge, das ist mir dann zu sehr kopiert und nicht irgendwie inspiriert davon, sondern das ist mir dann so, auch bei den Dialogen finde ich.
Dialoge sind banal.
Ist ja. Banal, muss man leider sagen. Und man hat das Gefühl, man ist im Writers Room drinnen, wie die mit Post-its irgendwie sagen, okay, und jetzt fängt dieses Paar an zu streiten und dann kommt Figur, also so wie so ein Schachfiguren einfach herumgeschoben wird, was ja interessant sein kann, aber du bist einfach aus der Geschichte draußen. Es ist dann keine Organic Flow, weißt du, was ich meine? Sondern es ist einfach so, es werden die Charaktere herumgeschoben.
Ja.
Du weißt, dieser Konflikt, der da jetzt passiert bei XYZ, ist nur dazu da, damit diese Figur eingeführt wird. Absolut. Und so. Und das ist halt etwas, was auf Dauer langweilig ist.
Ich sehe es jetzt nicht so pessimistisch, weil natürlich ist es einfach so Mystery-Handwerkskunst, aber sehr, sehr auf einem sehr hohen Level. Weil wenn man halt so und so viele Mystery-Serien gesehen hat und die fallen alle irgendwann auseinander, weil es einfach dann nicht mehr ausgeht weil einfach das nicht ganz zu Ende gedacht wurde. Das ist halt so wahnsinnig deutsch, dass es einfach von vorne bis durchkonzipiert
das
wurde.
Und, das ist es wahrscheinlich. Es ist einfach wahnsinnig deutsch, Christoph.
Obwohl es so international halt jetzt
now
aufgezogen
I know
ist.
What it is. Es gibt selten so einen Überraschungsmoment. Es ist alles toll gedreht. Die Schauspieler, auch der Captain, wie heißt der?
Andreas Pietschmann.
Andreas Pietschmann. Super.
Der spielt auch einen Tag mit.
Weiß nicht, genau, stimmt. Der, ja, der spielt den Älteren, halt. Oder?
Der Fremde, der immer vorkommt.
Okay. und wirklich toll gedreht, tolle Kostüme. Also man sieht da ist echt viel Geld dahinter. Nur es fehlt ein bisschen so die Seele oder so, so ein Überraschungsmoment einfach, dass du weißt, okay, ich habe jetzt keine Ahnung, was passieren wird in der nächsten.
Ja, das hat man aber, finde ich, auch wirklich nicht. Es ist halt es ist wie so ein Puzzle, wo du
mit zwei Teilen. Also ich habe schon gewusst, dass wenn sie dieses Schiff finden, dass der Kompass verrückt spielen wird. Alles so Dinge, wo man, okay.
Aber es hat dann so die Karten ganz knapp beim Gesicht und man sieht aber nicht alle Karten oder nicht alle Puzzleteile, dann wird in jeder Folge, gibt es einen Cliffhanger. Es gibt immer eine klassische Montage und dann gibt es einen Cliffhanger, Musikmontage, wo ein Classic Rock rumläuft.
Ja.
Und dann geht es halt immer so, quasi ist es aber wirklich so konstruiert, dass es einfach man immer weiter schauen muss. Aber ich habe da irgendwie ein gewisses Faible dafür. Also es ist ja so,
ja.
Weil ich gesagt habe, Deutsch, natürlich ist es wahnsinnig deutsch in der Akribie, wie das passiert, aber gleichzeitig kriegen das halt nicht nur Deutsche, sondern auch Amis ganz selten hin, dass das einfach so funktioniert. Dass man auch weiter trotzdem irgendwie das Ganze durchdringen will. Also ich finde lustigerweise, also auch wegen einem anderen Parameter, weil es einfach so wahnsinnig humorbefreit ist, das Ganze, ist mir dann auch wieder auch Nolan eingefallen, weil der ist ja auch wahnsinnig humorbefreit.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, die haben einen ähnlichen Zugang. Und ich glaube, zum Beispiel Nolan, dem taugt sowas komplett. Der denkt sich genauso würde er das auch machen, wenn er eine Serie macht. Die Nolan, also der Bruder halt, der Westworld macht.
Die jetzt gecancelt wurde. Thank the Lord.
Aber ich finde halt zum Beispiel, diese Serien funktionieren besser als Westworld, die Serie.
Ja, finde ich auch, weil sie auch, finde ich, also Westworld war ein bisschen up its own ass, also im Sinn von, dass es ewig lange wirklich gedauert hat. Und hier erkennst du sehr schnell, wer wo steht, worum es geht und so. Also du bist schnell in der Geschichte drinnen einfach. Also wenn du jetzt nicht Zeit hast, irgendwie 5 Stunden einfach nur mal Westworld Exposition irgendwie dir anzuschauen oder sowas, ja.
Aber es ist auf jeden Fall so eine Geschichte, wo dann halt 20 Thesenpapiere pro Tag ins Internet gestellt werden und YouTube-Erklärvideos.
Oh mein Gott.
Also ja, ich glaube, darauf sind diese Serien auch ausgerichtet, dass man genau das halt dann bezweckt. damit, ja.
Ja, also Lost ist es nicht, muss ich sagen. Und es ist auch jetzt nicht Solaris. Und, aber es ist, man kann sich definitiv anschauen, wenn man Mystery gerne hat, wenn man solche Kostüme sich gerne anschaut.
Ich finde halt diese internationale Ausrichtung, ja, finde ich interessant.
Das ist, stimmt, dass man neue Gesichter sieht. Und sie, finde ich zum Beispiel, sie ist eine junge Nicole Kidman, oder? Obwohl sie Britin ist. Aber ich finde, sie hat so ein... Ja, ich finde, sie hat so was Nicole...
Hast du schon mal wo gesehen?
Ich kenne sie nämlich nur ich dachte nur, oh, Nicole Kidman.
Serie. Und dann hat sie auch lustigerweise in einem österreichischen Film mitgespielt. Also
ach so.
Little Joe.
Oh, den habe ich nicht gesehen, glaube ich.
Von Jessica Hausner.
Alright.
Ja, ja. Ja, also das ist der einzige...
Ist das der mit den Pflanzen?
Ja,
ist mit den Pflanzen. Ah, ja, genau. Der steht auf meiner Liste.
Der steht auf
meiner
Liste ganz oben.
It's true, man.
Ja.
Nein, auf jeden Fall kann man sich's anschauen, aber ich finde, man darf sich jetzt nicht so viel erwarten, wenn man wirklich all diese Serien gesehen hat. Also wenn man eher neu, was das Mystery-Genre angeht, ist, dann kommt man, glaube ich, gut rein und es ist auch wirklich spannend und so. Aber
oder man lächelt halt nach dem nächsten Lost und ich glaube, damit spielt die Serie.
Aber es auch. Ist nicht das nächste Lost. Du kannst nicht das Auge nehmen. Also das ist dann einfach zu viel.
Es gibt, also mit den Symbolen war auch schon Dark so überfrachtet. Es gibt halt jetzt bei dem...
Oh mein Gott, diese...
Das verlorene Schiff ist Prometheus.
Also, oh Gott, ja, genau, Prometheus.
Und das aktuelle heißt halt Kerberos, so wie der Höllenhund. Also ja. Es ist also alles...
Es ist sehr deutsch.
Ja.
Aber vielleicht gehen sie auch Rogue bei irgendeiner Folge und dann kann ich
das
wieder ein...
Das glaube ich
mir. Das wäre halt toll, wenn das passieren würde. Ja, aber... Ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren, hast recht.
Ja. Machen wir den Übergang jetzt von What the fuck is happening, wir kennen uns nicht aus, zu What the fuck happened here.
Ja, genau.
Mit einer anderen Serie, die jetzt auch demnächst, glaube ich, startet, auf Sky, glaube ich. A Friend of the Family.
Mhm.
Eine True-Crime-Geschichte, die so unfassbar klingt, dass sich das jemand ausdenken könnte und dass man sagen würde, okay, das geht sich nicht aus, weil... What the fuck ist diese Geschichte eigentlich? Magst du sie vielleicht kurz zusammenfassen? Du bist noch tiefer im Thema drin.
Okay. Ja, ich bin dann in einen Rabbit Hole geraten, nachdem ich die Serie gesehen habe. Es gibt dann auch eine Doku dazu, die heißt irgendwas in Plain Sight. Abducted in Plain Sight. Genau, also ich glaube eine Netflix-Doku, genau. Also es geht darum, wir schreiben das Jahr, was ist das, Ende der 70er Jahre? Ja, Mitte
60er
der 70er
Jahre ist das, glaube ich, sogar noch 70er, 60er Jahre. Ist auf jeden Fall eine sehr unschuldige Zeit.
Sie ist jetzt 50. Ich glaube, aber es schaut so 70s aus. Ich glaube, es ist Mitte 70er, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, es ist Mitte der 70er Jahre in einer kleinen Stadt.
Idaho,
danke. So klein ist sie nicht, aber very suburban halt, Idaho. Und es geht darum, eine Familie mit drei Töchtern, sehr christlich.
Nein, es ist sogar lustig, weil es sind Mormonen.
LDS, ach so, stimmt, sie sind Mormonen.
Und da muss ich dir kurz sagen, dann vergiss natürlich den Einwurf, die zweite Mormonen-Serie in dem Jahr, die mir gefällt, nämlich also nach Under the Banner of Heaven, über das wir, glaube ich, nie gesprochen
haben.
Nein. Dieses True Detective-artige Mormonen-Ding.
Nein.
Und das ist jetzt...
Stimmt, die sind Mormonen.
Ja.
Genau.
Aber nicht so diese Hardcore, also zumindest die Familie nicht.
Also sie hat jetzt nicht irgendwie 100 Frauen oder so, aber sie sind trotzdem sehr, also sie beten, die ganze Zeit hat man das Gefühl, jeden Tag geht man, glaube ich, in die Kirche und so. Anyway, und dann, gut, die haben drei Kinder und dann gibt es einen neuen Nachbar, glaube ich. Und der hat auch drei, also genau, sie haben drei Töchter. Und zwar, das ist die Familie...
Broberg.
Broberg, genau. Und die Brobergs freunden sich an mit den Berchtolds. Berchtolds bei uns.
Ja, ja.
Und diese haben auch ein junges Paar und diese haben drei Söhne. Und das funktioniert natürlich super gut. Die Kids spielen miteinander, die Eltern können miteinander, hängen gerne miteinander ab und so weiter, wie man das halt in den 70s so gemacht hat. Man kommt vorbei mit irgendeinem gekochten Ding und dann macht man Picknick und trinkt gemeinsam und so weiter und so fort. Und dann
passiert der weirdeste Shit.
Und ich weiß nicht, wie das sein kann.
Ich glaube, man kann es schon erzählen, weil es gibt, wie gesagt,
diesen Film
und es gibt
Bücher. Und es gibt einen Trailer, oder, wo man das auch schon versteht.
Also, ich glaube, die Prämisse sollte man fast verraten, sonst ist es aber nicht interessant genug.
Und der Vater, also der Vater B, sie nennen ihn Mr. B oder Bob. B, genau. Ja, er entpuppt sich als... ordentlicher Soziopath und Psychopath, der dann die älteste Tochter entführt. Vielleicht sage ich jetzt nicht,
es
was
kündigt
genau.
Sich schon mal so an, dass er quasi so zu Ausflügen mitnimmt und so, aber die eigentlichen Eltern gar nicht informiert oder nur so im Nachhinein informiert oder was.
Also sie liegt ihm sehr am Herzen, sagen wir mal so, und er möchte sehr viel Zeit mit ihr verbringen.
Die ist ungefähr zum Start 12, 13 oder so, würde
ich
sagen.
Genau, sie ist 12, 13 und sollen wir auch erzählen, was danach noch passiert?
Ja, wird erzählen.
Also das Skurrile an dieser ganzen Geschichte ist, dass er sie nicht einmal entführt, dass er sie zweimal entführt.
Genau, also die erste Entführung ist so aufgezogen auf einer wirklich inszenierten Alien-Entführung, nämlich...
Urgut, aber eigentlich. Also im Sinn von in einer Zeit, wo es kein Internet gab, genau. Wo du nichts verifizieren kannst. Ich meine, jetzt ein 12-jähriges Kind so, glaube ich, reinzulegen, ist auch gar nicht so einfach, weil ab irgendwann, also 13, 14...
Also er erzählt dir quasi, dass sie von... Also quasi er spielt so Tapes und sie hört diese Tapes und dann glaubt sie, dass Aliens mit ihr reden und sie erzählt es dann ihm und er weiß natürlich nichts offiziell davon und dann hat sie dann...
Also er erzählt dir, dass sie eigentlich ein Alien ist, ne? Und dass ihr Heimatplanet zerstört werden wird.
Genau, wenn sie sich nicht,
Mit ihm vermehrt. Und wenn sie das auch nicht tut, nicht nur, dass der Heimatplanet zerstört wird, sondern dass auch ihre Geschwister und ihre Eltern umgebracht werden oder vernichtet werden oder so. Und sie glaubt das natürlich... Und er spielt dir das vor, er tut so, als würde er irgendwie verletzt worden sein von diesen Aliens und fahrt dann mit ihr nach Mexiko.
Ja, und all that happened.
Und es ist alles tatsächlich so passiert. Aber das Skurrilste überhaupt ist, dass die Eltern so sehr diesem Mann vertraut haben.
Das ist der Punkt der Geschichte.
Das ist eigentlich der Punkt der Geschichte, genau. Ist, dass die Erwachsenen eigentlich diejenigen waren, die so verblendet waren.
Also auch seine Ehefrau...
Dass die tatsächlich auch nicht die Polizei anrufen oder FBI nicht kontaktieren, sehr spät, irgendwie Tage später, weil sie sagen, naja, die machen vielleicht einen Ausflug, vielleicht ist ja was passiert.
Genau, also was immer in die Doku ja kurz reingeschaut und da wird ja quasi klassisch erzählt, was passiert ist, quasi so ganz straight. Und dafür ist die Familie doch angefeindet worden durch diese Doku. Nämlich. Und ich finde, dieser Film ist jetzt, diese Serie ist ein bisschen die Rehabilitierungsgeschichte.
Das Sie erzählen, wie die auch in seinen Fängen waren.
Wie das passieren konnte. Ja. Das, weil die Familie ist involviert, muss man sagen. Ja. Die Serie fängt an damit, dass sie auch das Entführungsopfer von damals am Anfang hinsetzt, die echte, und dann sagt, das ist wirklich so passiert. Und genau.
Und er hat ja die ganze Familie gegroomt, muss man sagen. Also nicht nur die Kinder, sondern die Mutter bearbeitet, den Vater bearbeitet. Also ein bisschen so wie so ein Guru-Sektenführer. Die waren ihm alle irgendwie komplett erlegen und von seinem Charisma irgendwie eingenommen. Und
der
so,
einnehmende Narzisst einfach, der alle nach seinen Fäden tanzen
lässt. Der ja tatsächlich im wirklichen Leben, das ist ja dann interessant, wenn man die Dokus sieht, ja eigentlich furchtbar aussieht, wie immer diese Typen, wo man sich denkt, wie kann das sein, dass man dem irgendwie verfällt? Der ist ja furchtbar, der ist ja grotesk. Ja. In der Serie wird er von Jack Lacey gespielt, der finde ich viel, also
das White Lotus zum Beispiel.
White Lotus, genau. Oh, er kann diese Arschlöcher einfach so gut spielen.
Ja, diese schönen All-American Guys, die einfach...
Absolut. Aber die nichts Böses wollen, die einfach nur, die werden gehört halt nicht.
Aber wahnsinnig viel.
Und er, finde ich, und ihm kauft man das total ab, dass er die Mutter verführt, den Vater verführt, das Kind etc. etc. Also, dass er so wirklich so ein Everybody's Darling ist. Jeder hat ihn gern, wo er hinkommt, jeder mag ihn. Jeder will ihm quasi Geld, seine Kinder geben, alles, was man hat. Aber wenn man sich dann die Doku anschaut, der Typ war ja furchtbar. Irgendwie so ein kleiner, weirder Gnome irgendwie. Mhm. Anyway. Irrsinnig spannend, einfach psychologisch, was da passiert mit dieser Familie. Und dann in der Doku, das ist das Interessante, da kommen ja die Eltern tatsächlich nochmal zu Wort. Ne? Also der Vater erzählt da nochmal. Und es ist wirklich, das ist schrecklich, wie die weinen und so. Sollen wir erzählen, wie dann die zweite Geschichte, also wie dann die zweite oder lieber nicht?
Lass mal die zweite noch offen, aber es passiert dann halt auf andere Art und Weise nochmal, dass, also... 2-3 Jahre später verschwindet die Tochter nochmal, aber mit Ansage quasi. Aber ja, ich finde an der Serie gut, dass sie diese ganzen unansprechlichen Sachen halt auch nicht groß ausspricht, sondern es quasi so eine Andeutung lässt. Also diese ganze Grooming-Geschichte, was dann wirklich, also mit den Kindern zumindest, mit dem Kind zumindest, ja. Das wird alles sehr, sehr diffus gehalten.
Das stimmt.
Und aber es versinnbildlich auch sehr gut, also die Unschuld dieser Zeit, dass man einfach nichts Böses ahnte in dieser verlängerten Wirtschaftswunderzeit, dass man einfach gesagt hat, wir sind alle Christen, wir sind alle gute Menschen, Nächstenliebe, verzeihen.
Wir haben es in der Kirche kennengelernt, das müssen genau, ja irgendwie es können nur gute Menschen sein und genau, so weiter.
Das wird nur ja ein Versehen sein, dass man auch da wahnsinnig, also eine Zeit, die man jetzt sich kaum mehr vorstellen könnte, weil wir haben wahrscheinlich noch 5 Minuten schon aufgeregt, wenn die Tochter nach Hause kommt. Da hat es einfach 3 Tage gedauert.
Dass ein Kind mit 12 Jahren, also die war ja tatsächlich so unfassbar gläubig und auch alles das, also sie war so richtig so naiv. Also ja,
das muss man einwerfen, also nach der ersten Führung war sie quasi so das Stockholm-Syndrom hoch 100, weil sie hat das ja nachher alles noch immer geglaubt, dass das nichts Böses
sie war. Hat tatsächlich, das erzählt sie dann auch in der Doku, bis zu ihrem 16., 17. Lebensjahr, also da war sie schon bei ihren Eltern zurück, dachte sie, dass sie beobachtet wird von diesen Aliens und dass sie ihre Mission irgendwann einmal zu Ende machen muss und vollenden muss, sonst passiert eben etwas Böses, das große Unheil wird kommen. Und dann erst später, ich meine, das muss ich vorstellen, mit 17 erst, das ist ja quasi ein bisschen ein erwachsener Mensch, ist sie dann schön langsam, also auch einfach wie hinten nach man irgendwie auch teilweise war, oder? Mit dem
ja, aber also ich glaube, diese Brainwash-Geschichte oder diese Gaslighting-Geschichten, ich glaube, das passiert Erwachsenen ja auch.
Also nein, und vor allem, wenn man aus so einem religiösen Umfeld kommt, wo es jeden Tag tagtäglich über Miracles geredet wird und Jesus kommt und beobachtet und so. Das ist natürlich auch ein bisschen so die Cautionary Tale, finde ich, so wie viel Religion kann man wirklich so einem Kind zumuten, weil es dann tatsächlich alles glaubt oder halt in so einer weirden Welt halt lebt. Ja. Also unfassbar spannend.
Ja, ich würde es auch empfehlen. Jetzt.
Ich absolut empfehlen. Also auch die Doku, ja.
Die Empfehlung ist noch, das haben wir gar nicht erwähnt, dass die Regisseurin der ersten 2 Folgen oder so, Eliza Hittman ist, die wir mal schon lobend erwähnt haben für einen Film Never Really, Sometimes, Always. Diese Abtreibungsgeschichte.
Die auch bitte unbedingt anschauen, wer das noch immer nicht gesehen hat, weil gerade jetzt finde ich in diesem Climate, was gerade in Amerika passiert, umso aktuell. Essential Watch, genau. Aber ich möchte auch noch mal erwähnen, Colin Hanks, der Sohn von Tom Hanks, spielt den Vater, also den guten Vater, der Vater, der manipuliert wird.
Der sehr naiven Vater.
Und ich finde, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber der macht das so gut. Ja, der könnte tatsächlich, der wird auch so gut in diese Mad Men-Ära passen, diesen straighten Mann, der eigentlich nur das Beste für seine Familie wird, aber doch vielleicht irgendwelche Geheimnisse, Verborgene hat und so. Und er schaut seinem Vater so ähnlich. Und auch, ich finde, in der Gestik und Mimik und so. Aber trotzdem, also ja, das ist ein Pluspunkt. Das heißt jetzt nicht, dass das irgendwie schlecht
ist. Genau, die Mutter spielt die Anna Paquin, die man ja auch schon...
Stimmt, die kennt man auch,
die kennt man auch lang.
Die kennt man schon lange, ja.
Genau, ich glaube zum alle
aber Colin Hanks habe ich jetzt nicht so oft gesehen, oder?
Ja, Fargo fällt mir da immer wieder in die Serie.
Ah ja, stimmt, Fargo.
Aber er hat nie so eine große Karriere wie der Vater gemacht, aber er ist schon ein sehr reliable TV-Actor, würde ich sagen.
Ja, aber diese Ähnlichkeit ist auch ein Wahnsinn. Da ist man auch sicher vorsichtig, ihn zu casten, glaube ich.
In der Serie schaut er halt, hat er so
total so wieder Dad.
Schaut er halt fast älter aus als der Vater
schon. Das stimmt. Aber ja, ich finde, er kann diesen ein bisschen so stiffen Typen auch so gut wie sein Vater spielen, so diesen straighten, stiffen Typen, der aber total gutherzig ist, nur halt wahnsinnig naiv. Also Thumbs up for Colin Hanks.
Wir empfehlen diese Serie. A friend of the family.
A friend
of the family, glaube ich.
Ja, genau.
Genau. Und wir hören uns
und dann. Abducted in Plain Sight.
Es gibt auch einen Podcast, glaube ich, aber wenn man sich da wirklich so rein...
Ah, und sie ist Schauspielerin geworden, das ist ja noch absurd, das ist überhaupt so Hollywood. Also sie ist das Mädchen, das eben entführt wurde, hat...
Jane Broberg.
Genau. Jane Broberg ist dann Schauspielerin geworden und ist dann in irgendwelchen 80er-Jahren Serien zu sehen und Filmen.
Da habe ich noch was gelernt
jetzt sogar. Ja, absolut, ja.
Schau mir vielleicht sogar an. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
And be aware.
Ciao.
Ciao.